Danke, Sibylle. Ich habe da ein bisschen Anteil bekommen an dem, was wir da in den 10 Tagen erlebt haben. Und ich denke, was für uns so am ergreifendsten war, und deshalb ist es auch eigentlich eine passende Einleitung für die Predigt hier, ne? Selig sind, die arm sind im Geist, ihnen gehört das Reich Gottes. Wer von uns würde mit 200 Franken auf dem Konto sagen, und jetzt machen wir das Herz auf, die Türen auf und alles, ne? Aber das ist für uns eine Illustration, wie Gott mit uns Menschen umgeht, ne? Gold und Silber, alles, was auf diesem Planeten existiert, gehört sowieso Gott. Und die Serie mit der Bergpredigt will sich auch damit beschäftigen. Es geht um Herzenshaltungen, die Gott segnet. Ne? Und es ist immer wieder erstaunlich, wie viel Versorgung Gott freigesetzt hat in diesen 2 Wochen. Duschen wurden gebaut, Küchen eingerichtet, 60 Betten gekauft und vieles mehr. Und das hat auf die Gemeinde ganz starken Impact gehabt. Ihr habt wieder neu erlebt, Gott ist mit uns. Ne? Wir haben Herz und Hände geöffnet, Häuser geöffnet und Gott ist mit uns. Und ich denke, das ist für die Zeit, in der wir heute leben, so eine wichtige Sache. Und auch die Art und Weise, wie Leute berührt wurden. Mit der Sprache ist nichts. Wir haben nur wenig Leute dort, die Russisch sprechen in Brasov, aber die 2, 3, die Russisch sprechen, die sind in Kontakt. Aber andere spüren es einfach. Das Thema heute wurde schon gesagt. Ich fange jetzt an, den Kontext der Bergpredigt zuerst mal zu. Um die Bergpredigt zu verstehen, die nächste Folie bitte. Um die Bergpredigt zu verstehen, ist es wichtig, dass man den Kontext versteht. Und der Kontext der Bergpredigt ist folgendes. Es geht los, Matthäus 5. Und Matthäus ist nicht darum bemüht, eine Chronologie zu machen. Das macht mehr der Markus oder Johannes. Ne? Matthäus will ein bisschen erklären, warum Jesus kam. Und wir gehen jetzt ein bisschen rein, nehmen ein paar Stellen zusammen. Jesus selber, das ist Hintergrund der Bergpredigt, hat gesagt, was habe ich zu tun auf dieser Erde? Wir lesen Lukas 4. Der Geist des Herrn ruht auf mir, denn er hat mich gesalbt, um den Armen die gute Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesandt, Gefangenen zu verkündigen, dass sie freigelassen werden, Blinden, dass sie sehen werden, Unterdrückten, dass sie befreit werden und dass die Zeit der Gnade des Herrn gekommen ist. So, Bergpredigt, wo es darum geht, was auf dieser Erde passiert, fängt an mit einer Person. Und die Essenz der Bergpredigt ist nicht ein Lebensstil, sondern es ist eine Person und der Lebensstil zeigt uns, wie wir mit dieser Person leben können. Die Essenz der Bergpredigt ist, da ist einer, Jesus, der gesagt hat, ich komme und wenn ich hier auf dieser Erde bin und die ganze Herrlichkeit des Himmels zurücklasse, dann werde ich ein Mensch. Aber als Mensch habe ich etwas ganz Besonderes. Ich habe die Salbung, die Kraft des Heiligen Geistes auf mir. Warum? Weil der Vater und der Sohn und der Heilige Geist gesagt haben, wir können es nicht mit angucken, wie die Menschen, die wir geschaffen haben, die wir lieben, einfach so zugrunde gehen, ohne Hoffnung leben, ohne Erfüllung leben, sich irgendwelche eigenen Erfüllungen ausdenken und dabei sich zugrunde richten. Wir wollen, dass diese Menschen leben. Also Jesus kommt auf diese Erde und er kommt als ein Gesalbter. Jesus ist der gleiche gestern, heute und in alle Ewigkeit. Seine Salbung ist nicht geringer geworden in diesen 2000 Jahren. Und dieses Verständnis von der Berufung, von der Sendung, von der Bestimmung, mit der Jesus gekommen ist, ist interessant. Er sagt, der Vater hat mich gesalbt, wozu? Um den Armen eine gute Botschaft zu verkündigen. Das heißt, die Arme waren immer an einem ganz wichtigen Platz in dem Herzen Gottes. Gott schaut nicht zu, wie die Armen zugrunde gehen, auch wenn wir oft denken, wenn wir jetzt Bilder angucken von Ukraine, Bilder angucken vom Jemen und anderen Brennpunkten auf dieser Erde, kann man sagen, Mann, oh Mann, wo ist Gott geblieben? Die Frage ist nicht, ich habe vor ein paar Tagen ein WhatsApp-Message gekriegt von einer Person, die ist nicht gläubig, die ist nicht Christ. Ich gerade dabei, sich auf Jesus hinzubewegen. Diese Person hat geschrieben, Frage, wo ist Gott in diesem ganzen Elend? Antwort, falsche Frage. Richtige Frage, wo wie viel Raum geben wir Gott auf dieser Erde? Und für jemanden, der Jesus noch nicht kennt, finde ich das ganz gut zusammengefasst. Ne? Das Problem auf dieser Erde ist nicht, wo ist Gott in diesem Elend, sondern die Herausforderung ist eher, wie viel Raum geben wir Gott auf dieser Erde in dieser Zeit, damit er wirken kann. Die Sendung von Jesus ist klar, ich bin gekommen für die Armen. Und die Armen, ich denke, wir können das nachher ein bisschen mehr entfalten. Das hebräische Wort meint mit den Armen nicht nur die materiell arm sind, sondern der Armutsbegriff, der hier benutzt wird, ist letztendlich ein Begriff, der den Mangel zeigt von der Fülle Gott gegenüber. Ein Mangel an Beziehungsqualität, einen Mangel an Lebenserfüllung, einen Mangel an Sinnerkenntnis und Fähigkeit und Bereitschaft, mit einer Bestimmung zu leben. All dies hat mit Armut etwas zu tun, von der die Bibel redet. Und dann sagt Jesus, ja, ich bin gesandt, um den Gefangenen zu verkündigen, dass sie freigelassen werden. Oh, wie viele Menschen sind gefangen in ihren Süchten, in ihren Ängsten, in ihren eigenen idealistischen Ideen. All diese Menschen sind Gefangene. Und Gefangene sind nicht nur die, die im Gefängnis sitzen, sondern Gefangene ist ein weiterer Begriff. Und Jesus sagt, ich bin gekommen, um diese Menschen frei zu machen. Und die Freiheit fängt oft an, dass die Blinden sehen werden. Wie viele Menschen heute sind blind? Wie viele Menschen denken, wir haben die Wahrheit und wir haben alles so gut im Griff? Vielleicht ist das der westliche Götze heutzutage. Wir haben nicht Götzenbilder, die wir aufgestellt haben, aber wir haben hier in Mitteleuropa eine Denkweise, wir schaffen es schon, wir kriegen das hin. Ne? Und diese Denkweise ist auch eine Art von Götzendienst. Und Jesus sagt, ich bin gekommen, um Menschen frei zu machen von diesem Götzendienst. Und die Unterdrückten, dass sie befreit werden. Und zusammengefasst sagt Jesus, ich bin gekommen, dass die Zeit der Gnade des Herrn gekommen ist. Und dann sehen wir, was ist noch beim Kontext der Bergpredigt, eine Stelle aus Matthäus 4, die Manifestation von Gottes Regierung auf dieser Erde. Gott redet nicht nur darüber, Jesus redet nicht nur darüber, so soll es sein, sondern er hat gehandelt. Jesus reiste durch ganz Galiläa. Und er sprach in den Synagogen, überall verkündigte er die Botschaft vom Reich Gottes, er heilte die Menschen von ihren Krankheiten und Gebrechen. Die Neuigkeiten über ihn verbreiteten sich weit über die Grenzen Galiläas. Bald strömten die Kranken sogar aus Syrien herbei, um sie von ihm gesund machen zu lassen. Und ganz gleich, welche Krankheit, welche Beschwerden sie quälten, ob sie von Dämonen besessen, Epileptiker oder Gelähmte waren, Jesus heilte sie. Das ist unser Jesus. Dieser Jesus ist auf die Erde gekommen, weil es ihm nicht gleichgültig war, Menschen leiden zu sehen. Er hat eine klare Berufung gehabt, eine Bestimmung, und er hat es ausgelebt. Und interessant hier bei dieser Aussage ist, er heilte die Menschen und bald strömten die Menschen sogar aus Syrien herbei. Dort, wo Übernatürliches passiert, ist es häufig zu erleben, dass Menschen hinströmen. Ich weiß nicht, wer von euch den Namen Reinhard Bonnke mal gehört hat. Habt ihr mal den Namen Reinhard Bonnke gehört? Eine Million, ich denke, er war einer der ersten, bei dem über eine Million Menschen zusammenkamen. Ne? Und die oft Dinge erlebt haben, die so ähnlich waren wie hier. Leute kamen hier mit Rollstuhl, mit Krücken, das war nachher nicht mehr notwendig, das war überflüssig, blinde Augen gingen auf. Und das passiert heute auch noch in verschiedenen Ländern der Erde, hauptsächlich in der südlichen Hemisphäre. Sie sind geistlich arm. Sie wissen, wenn Gott hier nicht eingreift, dann bleiben wir in unserer Armut, dann bleiben wir in unseren Problemen und sie sind offener für Gott. Die Manifestation der Herrschaft. Und jetzt kommt der dritte Punkt, wir sind noch beim Kontext, was wir verstehen müssen, die Fokussierung auf die Lernbereiten. Als Jesus die vielen Menschen sah, stieg er auf den Berg dort und setzte sich. Da versammelten sich seine Jünger um ihn und er begann, sie zu lehren. Das ist interessant. viele, viele Menschen sind hingeströmt. Aber Jesus wusste, mein Ziel, für das ich auf die Erde kam, beschränkt sich nicht darin, dass das Reich Gottes kommt mit Befreiung und Heilung. Das ist eine starke Botschaft. Aber dann geht es darum, von den vielen Menschen, die zu sammeln, die lernbereit sind. Jesus ging auf den Berg. Erst war er Kapernaum in den Tälern am See Genezareth, immer in den flachen Teilen, wo die dicht besiedelt waren, wo viele Menschen waren. Und dort sind sie hingeströmt. Und es wusste Jesus, okay, mein Vater hat mich gesandt, dass Gottes Regierung auf diese Erde ausgerichtet wird. Und Gottes Regierung beinhaltet einen Lebensstil, sodass, wenn ich wieder weg bin, dass das, was angefangen hat auf dieser Erde, dass es weitergeht. Also er ging auf den Berg. Und interessanterweise hat Mose 2000 Jahre vorher schon gesagt, einen Propheten wie mich wird Gott schicken. Und Mose war auf dem Berg. Jesus ging auf den Berg und er hat damit Verschiedenes demonstriert. Er hat demonstriert, ich bin eigentlich der Prophet, von dem Mose geredet hat. Ich gehe auf den Berg, dort werde ich erzählen. Zweitens, Jesus hat sich hingesetzt und gelehrt. Er hat bewusst die Haltung eines Rabbis eingenommen. Diese Haltung, die Jesus hier demonstriert hat, war eine klare Botschaft für seine Zuhörer. Hier sitzt ein Rabbi, hier sitzt jemand, der Gott kennt, der von Gott unterwiesen ist, und dem wir gerne zuhören, weil das, was wir von ihm hören, das wird unser Leben verändern. Also er hat sie gesammelt. Nicht alle waren bereit, auf den Berg zu steigen. Manche haben gesagt, zu weit weg, zu anstrengend. Manche haben gesagt, ich bin schon geheilt, ich brauche nicht auch noch mehr. Aber manche, hier haben jetzt keine Zahlen, aber manche sind da mitgegangen. Und interessanterweise werden die, die mitgegangen sind, sie werden Jünger genannt. Und Jünger sind hier nicht nur die 12, sondern es ist eine größere Gruppe von Nachfolger. Wir sehen ja bei Jesus, dass er die 12 hatte, die 70, die 120, die 500. Es gab immer wieder Menschen, die praktisch bewusst Nachfolger von Jesus waren. Wir wissen keine Zahlen, wir wissen aber, es gab eine Gruppe von Menschen, die gesagt haben, wir wollen mehr, wir wollen diesen Rabbi persönlich kennenlernen. Wir wollen von ihm unterwiesen werden, wie wir die Prinzipien des Reiches Gottes ausleben. Und wir wollen, dass das, was er hat, in uns weitergeht und durch uns verbreitet wird. Und das Wort, was hier im Griechischen benutzt wird, er begann sie zu lehren, ist ein anderes Wort als das Evangelium zu verkündigen. Ne? Es gibt diese zwei Begriffe, diese zwei Verben. Eines ist das Evangelium verkündigen, wo erzählt wird, hey, die gute Botschaft, Jesus liebt euch, das Reich Gottes ist da, kehrt um und nimmt Jesus auf in euer Herz. Das ist die Verkündigung. Und hier ist es, Jesus lehrte die Jünger. Das heißt, er hat mit ihnen über ein Thema gesprochen, wie sie mit Gott leben konnten. Nächster Punkt ist dann, wer war dort? Es waren Jünger, Menschen, die lernen wollten, die lernbereite Menschen. Die ganze Idee eines Rabbis war, ich sammle Menschen. Und die Menschen, die ich sammle, die werden mit mir leben in Gemeinschaft. Die sind bei mir, wir sind zusammen und gemeinsam entwickeln wir einen Lebensstil. Und dieser Lebensstil, der wird so sein, dass in dieser Gemeinschaft, in dieser Community sichtbar wird, dass Gott hier in der Mitte wohnt. Wen Jesus glücklich nennt. Die dritte Folie, ne? Okay. Glücklich, es gibt im Hebräischen zwei Worte für glücklich. Das eine ist mehr so mehr ein religiöses Wort. Und Jesus benutzt hier ein anderes Wort. Hasher ha'ish. Er sagt praktisch, ihr seid erfüllt, ihr seid privilegiert. Er redet die Leute sehr einladend an. Und er sagt, ihr seid privilegiert, innerlich erfüllt. Und das, was ihr hört, das wird euer Leben verändern, wenn ihr auch das tut, was ich euch sage. Glücklich ist nicht nur so ein oberflächliches Gefühl, sondern mir geht es jetzt mal gut, auf den Interview-Indicator ist interessant, ne? Sind wir immer glücklich? Wir nehmen das Wort heutzutage, we are happy, wir sind glücklich oft als ein emotionales Hoch, was dann aber auch wieder fallen kann. Wenn Jesus sagt, ich nenne euch glücklich, dann meint er damit, ich gebe euch eine Position der Freundschaft mit mir. Ich gebe euch eine innere Erfüllung, die eigentlich durch nichts und niemand weggenommen werden kann. Ihr seid dadurch privilegiert. Das Wort glücklich ist total einladend. Es ist nicht irgendwo, ihr müsst fromm sein, sondern dieses Wort, was er benutzt, ist einladend im Sinn, kommt dazu. Seid dabei. Jeder kann dabei sein. Jeder kann zu mir auf den Berg kommen. Und wenn er zu mir auf den Berg kommt, dann werdet ihr in eurem Herzen erfahren, da ist eine Position da. Ihr seid innerlich erfüllt. Und ich werde euch einbeziehen in das, was ich tue. Glücklich sind die Armen. Das hebräische Wort für Armen hier, die nächste Folie bitte, okay, Anavim, das sind Menschen, die in einer Notlage sind, Gottes Eingreifen brauchen und ein zerbrochenes Herz haben. Als wir die ersten Jahre, sorry, ich komme jetzt nochmal mit Rumänien, als wir nach Rumänien kamen, haben wir erlebt, wie Gott unheimlich viel Zeichen und Wunder getan hat. Wir haben diesen Unterschied gesehen, dieses Anavim, dieses wir sind hilfsbedürftig, wir sind in einer Notlage und die Lösung für unsere Probleme kommt nicht von der EU, kommt nicht vom Westen, obwohl das hat alles seine positiven Teile, aber die Lösung kommt von Gott und wir haben einfach gesehen, wie viele Leute einfach durch ihre Armut, wir erkennen unsere Hilfsbedürftigkeit, wir erkennen unsere Notlage. Und mit dieser Notlage gehen wir nicht in das Tal der Verzweiflung, mit dieser Notlage gehen wir nicht in das Tal des Selbstmitleides, sondern diese Notlage strecken wir aus zu Gott und sagen, Gott, der Himmel ist offen. Es gibt Ressourcen im Himmel. Gott, komm du mit deinen Ressourcen um mein Leben. Wir haben erlebt, Menschen, die, einmal habe ich von Atheisten gebetet, der Rückenschmerzen hatte. Und da habe ich gesagt, du, wir glauben an einen Gott, der heilt. Können wir für dich beten? Ja, ihr mit eurem Gott, ja, betet. Und dann war der Schmerz auf der Stelle weg. Und da sage ich, Tibi, und jetzt? Sagt er, ja, das kann ja schon mal passieren, so. Ne? Das heißt, allein die Tatsache, dass Zeichen und Wunder passieren, ist nicht ein Automatismus. Und wir kennen das auch aus der islamischen Welt. Na, ihr habt das sicher auch viele Zeugnisse gehört der letzten Jahre. Starke Träume, Visionen und nicht alle bekehren sich. Wir haben in Rumänien eine Zeit gehabt, da haben wir große Veranstaltungen im Stadion organisiert. Und dort im Stadion, ich erinnere mich an eine Person, wir hatten einen Evangelisten aus Norwegen und der hatte wirklich eine starke Salbung für Krankenheilung. Eine Person, so ein Fuß so verdreht, hat gebetet, der Fuß war auf der Stelle geheilt. Eine Person blind an einem Auge auf der Stelle geheilt. Ne? Wir haben solche Wunder erlebt im Stadion, aber diese Leute kamen nicht in den Gottesdienst. Ne? Das heißt, die sind im Tal geblieben, weil das Wunder ist kein Automatismus. Die sind im Tal geblieben. Und einige sind aber auf die Höhe gekommen, auf den Berg, die gesagt haben, wir haben etwas geschmeckt von diesem lebendigen Gott. Und das, was wir geschmeckt haben, da wollen wir mehr davon. Wir haben geschmeckt als eine Person, die ist gut, die ist treu, die barmherzig, die gibt unserem Leben Erfüllung. Diese Person wollen wir näher kennenlernen. Und dazu ist die Armut eigentlich ganz wichtig. Hier schlägt Gottes Herz. Der Geist Gottes. Das Jesaja, das Zitat, was Jesus später benutzt hat, der Geist Gottes des Herrn ruht auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt, um den Armen eine gute Botschaft zu verkündigen. Sind wir arm oder sind wir reich? Ich meine es nicht materielle Armut oder Reichtum. Man kann doch die Schweiz gehen und würde sagen, okay, welchen Maßstab nimmt man? Gehalt ab Summe X ist man normal, Summe Minimum, dann kann man arm sein. Das meine ich nicht, ne? Sondern ich meine, wenn Jesus von Armut redet, dann sagt er, mess mal dein Leben mit dem, was Jesus für dich möglich gemacht hat. Mess dein Leben an dem, wo es heißt, ich habe euch Dynamis gegeben, dass durch Dynamis, Apostelgeschichte 1,8, ihr werdet Dynamis bekommen, Kraft vom Himmel, wenn der Heilige Geist auf euch kommt. Ihr werdet Dynamis bekommen und dann wird durch diese Dynamis, werdet ihr Zeugen sein, wird sichtbar sein, dass ihr liebesfähig sein, wird sichtbar sein, dass ihr vergeben könnt, wird sichtbar sein, dass ihr Sinn und Erfüllung im Leben habt. Und die Frage ist, wenn wir über Armut heute in Mitteleuropa reden, sind wir reich oder sind wir arm? Was denkt ihr? Schweigen könnte heißen, wir sind steinreich. Schweigen könnte auch heißen, wir haben auch ein bisschen Armut, oder? Es wird vielleicht ein bisschen klar, wenn wir jetzt in die nächste Schriftstelle gehen. Was geschieht mit denen? Was geschieht mit denen, die erkennen, dass sie arm sind in ihrem Geist? Und jetzt kommt eine fantastische Verheißung. Ihnen gehört das Himmelreich. Ihnen gehört das Himmelreich. Und mit Himmelreich, das ist so Matthäus Begriff, Reich Gottes würde Lukas sagen. Das heißt, diejenigen, die arm sind im Geist und mit ihrer Armut, wie gesagt, nicht ins Jammertal gehen, sondern mit ihrer Armut sagen, Gott, ich glaube, als Jesus den Vorhang zerrissen hat, als Jesus geschrien hat, es ist vollbracht, da ist ein ganzes Paket für uns zugänglich geworden. Und dieses Paket sind die ganzen Verheißungen, die wir haben durch das Kreuz. Am Kreuz ist ein gewaltiger Tausch passiert. Kann man draußen bei der Kreuzweg auch angucken. Ne? Schwarzes Kreuz, farbiges Kreuz. Am Kreuz ist dieser Tausch passiert, wo unsere Armut von Gott distanziert, mit Schuld und Verzweiflung und Hoffnungslosigkeit beladen. Jesus hat das alles auf sich genommen. Und Jesus hat gesagt, ich mache die Tür auf. Der Vorhang ist zerrissen. Ihr seid frei. Und Armut und Reichtum, von dem die Bibel hier redet, müssen wir am Kreuz messen. Das heißt, messen wir daran, von den Segnungen, die Jesus durch seinen Tod am Kreuz erworben hat, dass wir die Freude des Heiligen Geistes haben, dass wir beziehungsfähig sind, dass wir eingegliedert sind in einen Leib, dass wir fähig sind, anderen Menschen Liebe weiterzugeben, Hoffnung weiterzugeben, dass wir, und das ist nicht Druck, ihr Lieben, sondern das ist die Frucht des Evangeliums, der guten Botschaft in uns und durch uns. Und da messen wir Armut und Reichtum. Und wenn wir erkennen, dass wir arm sind, dann ist schon mal ein erster Schritt passiert. Wenn wir das nicht erkennen, dann ist die Versorgung des Himmels eigentlich ein Stück weit blockiert. Und da geht es nicht darum, Himmel oder Hölle, ob wir bei Jesus ankommen. Wir kommen bei Jesus an, wenn wir an Jesus glauben. Halleluja. Aber das ist ja nicht alles. Sondern die Frage ist, was machen wir mit diesen Jahrzehnten, die wir hier auf dieser Erde haben? Was machen wir mit diesen Jahrzehnten? Leben wir im Erkenntnis der Armut, die sagt, dieser Gott ist unbegreiflich groß. Seine Liebe, sein Erbarmen, sein Licht hat keine Grenzen. Und mit diesem Gott will ich mich immer mehr connecten. Das ist unsere Armut. Und mit unserer Armut sagen wir, du gibst gerne. Gott gibt gerne. Gott liebt gerne. Gott ist verschwenderisch. Schaut mal, vor allem in der Schweiz hier. Ne? Ihr könnt auf Berge hochgehen, wo man fast nicht hochkommt. Welche schöne Blumen da wachsen. Ne? Das zeigt, Gott ist so verschwenderisch, überfließend reich und gebend und freizügig. Was machen wir damit? Ne? Mit unserer Armut sagen wir, Gott, es gibt so viel mehr. Ich brauche mehr in meinem Leben. Und ich sage euch, ich bete dieses Gebet oft in meinem Leben. Sag Gott, wenn ich Jesus angucke, wer gelebt hat, und Jesus sagt, folge mir nach, dann wirst du das auch bekommen, was ich habe. Dann denke ich, Jesus, danke, dass du mehr hast. Ich brauche mehr, ich will mehr. Ihr Lieben, das ist kein Druck, das ist eine Einladung. Das ist eine Einladung. Glücklich ist der Mensch. Jesus nennt die Menschen glücklich, die erkennen, wir haben noch nicht alles. Die aber auch erkennen, da ist ein großzügiger Gott, der einen Preis bezahlt hat am Kreuz in Golgatha, der so teuer war, dass er nichts zurückhalten will. Römer 8, Er hat uns seinen Sohn gegeben. Wie sollte er uns mit seinem Sohn nicht auch alles geben? Nicht alles geben für ein oberflächliches Happiness, sondern alles geben, was wir brauchen für ein Leben mit Fülle, für ein Leben mit Substanz, für ein Leben mit Entschlossenheit, den König der Könige hier auf dieser Erde zu repräsentieren. Was geschieht mit denen, die erkennen, dass sie arm sind? Sie werden merken, sie werden erleben, wie Gottes rettende Hand immer mehr in ihr Leben kommt. Bitte Chloe aus der Kindertüte abholen. Das gilt wahrscheinlich nicht. Nimm mal die Chloe hier, ne? Wie schließen wir das ab, ihr Lieben? Gehen wir zur fünften Folie, Effekt. Steht da was? Was machen wir diese Information? Es ist interessant, dass die ganze Bergpredigt einen Abschluss hat, der wahrscheinlich für uns bekannt ist. Ne? Jesus redet und die griechische Formulierung, er lehrte sie, ist im Imperfekt. Das heißt, er hat lange gesprochen. Es hat vermutlich einige Stunden dort gedauert. Und dann heißt es am Schluss, Leute, ihr habt jetzt viel gehört. Und wer von euch weise sein will, der soll die Dinge, die ich gesagt habe, anwenden im Leben. Und der oder die Person, die das anwenden, was ich gesagt habe, der ist einer wie jemand, das ein Haus auf Fels baut. Und wenn es schwierige Zeiten gibt, dieses Haus fällt nicht ein. Die Person, die sagt, ich kenne das, habe ich schon ein paar Mal gehört, weiß ich alles, ist wie eine Person, die das Haus auf Sand baut. Und ich denke, eine der Herausforderungen für Gemeinden und für Menschen, die schon jahrelang mit Jesus unterwegs sind, ist oft die, und ich rede jetzt über mich, ihr dürft gerne zuhören, ist oft die, habe ich schon mal gehört, ne? Habe ich schon mal gelesen, weiß ich. Aber das Wissen, das wir ansammeln, das bringt uns nicht weiter. Was uns weiterbringt, ist Offenbarung im Herzen. Die Offenbarung, wenn wir das hier annehmen, es ist vollbracht. Und ich denke, das ist das, was unsere erste Verantwortung ist. Dankbarkeit diesem Schrei von Jesus gegenüber. Es ist vollbracht. Danke, Jesus. Da ist kein Bereich meines Lebens ausgelassen, an dem du nicht Interesse hättest, mir deine Liebe, deine Zuwendung zu zeigen. Das heißt nicht, dass alle meine Probleme von heute auf morgen sofort gelöst werden, das ist nicht das Thema, aber das heißt, ich erlebe auch in Not, auch in Schwierigkeiten, auch in Krankheiten, erlebe ich, dass Gott sagt, ich bin dabei. Und das macht einen Unterschied. Deshalb, ich denke, um unsere Armut zu erkennen, brauchen wir diesen permanenten Blick. Es ist vollbracht. Danke, Jesus. Und dann im Spiegel dieses Es ist vollbracht, der Vorhang ist zerrissen, der Feind ist besiegt, Krankheit ins Kreuz getragen und Verzweiflung und Not ins Kreuz getragen. Im Lichte dieses Rufes Es ist vollbracht, sehen wir, oh Gott, ich habe noch zu wenig. Und ich sehe auch meine Nachbarn, ich sehe auch die Leute, meine Arbeitskollegen, ich sehe Verwandte. Und da kann ich nur sagen, Gott, auch für dir gilt dieser Ruf, es ist vollbracht. Ich bin arm, sie sind arm und jetzt lass deine Regierung durch mich fließen. Gott ist bereit, durch uns zu handeln. Lasst uns mit ihm kooperieren. Für mich war, und das zum Abschluss nochmal, diese Geschichte in Rumänien so beeindruckend. 200 Euro auf dem Konto, aber Gott, wir spüren dein Herz. Und wir machen uns eins mit deinem Herzen. Und Gott sagt, ich segne euch. Das ist mein Herz. Ihr spürt meinen Herzschlag für die Zerbrochenen, für die Flüchtlinge, für die einsamen Armen. Ihr spürt mein Herz und ich versorge euch. Und ich glaube, das gilt für uns in der Schweiz heute auch. Wir haben jetzt nicht, glaube ich, so die große Dynamik mit Flüchtlingen. Wir haben auch einige Leute von der Gemeinde, die Flüchtlinge aufgenommen haben. Da habe ich sehr großen Respekt dafür. Das ist super. Das ist hier im Grützfunk passiert. Wir haben Aktionen gemacht, wo wir Dinge rübergebracht haben. Es wurde auch was nach Brasov geschickt, Geld, um dort auch mitzumachen. Und ich denke, das ist gut. Aber ich will euch herausfordern, darüber nachzudenken, Wo sind die Brennpunkte in der Schweiz, in unserer Umgebung hier im Aargau, Baden-Württemberg? Wo sind die Brennpunkte, wo wir sagen, Gott, lass deine rettende Hand hier wirksam sein, dein Reich komme? Und denk daran, wenn wir unsere Armut erkennen, kommt sein Reich, kommt seine Regierung, wird seine Regierung sichtbar, spürbar. Wir müssen nicht besser werden, wir müssen nicht frommer werden. Ich denke, es ist einfach so diese Haltung, von der Jesus spricht, die Armut zu erkennen, die von uns, die von anderen Leuten, im Lichte dieses Rufes, es ist vollbracht, zu sehen, was möglich wäre, und dann sagen, lass es fließen, dein Reich komme. Damit möchte ich aufhören. Und ja, ich bete noch kurz zum Abschluss. Es ist immer wieder überwältigend, Jesus, wenn wir an das denken, was du getan hast. Du bist auf diese Erde gekommen, hast die Herrlichkeit zurückgelassen, bist Mensch geworden in einer Zeit, wo es politisch, wirtschaftlich, militärisch ganz schwierig war, um zu zeigen, es gibt keine Situation, die dir zu schwierig ist. Du bist bereit zu retten, zu lieben, zu handeln. Und ich bitte dich für uns, die wir heute hier sind, Jesus, gib uns Gnade, dass wir erkennen, wo wir arm sind und dass wir mit dieser Armut nicht ins Jammertal gehen, sondern dass wir mit dieser Armut uns ausstrecken zu dir und dann merken, wie du die Kraft des Himmels, die Ressourcen des Himmels in uns und durch uns fließen lässt. Jesus, du hast ein Erbe hier in der Region. Dein Vater hat zu dir gesagt, wenn du dein Leben als ein Schuldopfer gibst, wirst du viel Frucht sehen. Du wirst ein Erbe haben unter den Nationen. Das gilt für Baden und Wittingen, für diese Region. Und zeig uns, wie wir damit kooperieren können. Das bitten wir dich in deinem Namen. Amen.